Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen heiße Show. Heute geht es wieder um das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Dieses Gesetz mit einem oder dieser Entwurf zu einem Gesetz mit einem sehr lustigen oder auch komischen Namen, denn auch einige Leser haben uns schon geschrieben, sie hätten hinter diesem Namen eigentlich vermutet, dass es um schnelle Internetzugänge für alle Bürger dieses Landes geht. Darum geht es aber leider nicht, denn es geht darum, dass zum Beispiel in sozialen Netzwerken wie Facebook Hassbotschaften schneller gelöscht werden sollten oder überhaupt strafrechtlich relevante Postings. Wir wollen heute über den aktuellen Stand sprechen, denn es ist einige Kritik aufgekommen an dem Entwurf. Da ja, mit dabei ist heute Holger Bleich aus der CT-Redaktion.
Hallo.
Und Jörg Heidrich, unser Justiziar, der auch immer in unserem Forum sich mit rechtlichen Fragen auseinandersetzen darf. Ja, der aktuelle Aufhänger ist eine Kritik an der Studie, die Heiko Maas immer als Grundlage genommen hat für dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz, nämlich eine Studie von Jugendschutznet. Und da wird bemängelt, dass diese Studie von Rechtsleihen und nicht von Volljuristen verfasst wurde und diese Prüfung der Löschpraxis von Facebook gar nicht richtig durchgeführt wurde. Also dieser Vorwurf, dass Facebook nicht richtig löscht, kann damit gar nicht wirklich aufgebaut werden. Aber du hast dich damit genauer beschäftigt und auch für Heise Online was darüber geschrieben.
Ich habe mich mit der Kritik beschäftigt, Holger, du hast die Studie gerade vor dir.
Ja, die Zusammenfassung, genau.
Gemacht wurden, es wurden, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, 3 Netzwerke geprüft von Jugendschutznet.
Ja.
Facebook, YouTube und Twitter. Und da wurden ungefähr jeweils 200 strafrechtlich relevante Inhalte, dazu kommen wir gleich noch, identifiziert. Und die wurden dann zunächst mal über die Accounts von normalen Usern an die Netzwerke gemeldet. Und da gab es bei Facebook eine Löschquote von 39% auf die erste Anforderung. Und dann hat man nochmal sich als Jugendschutznet zu erkennen gegeben und hat dann nochmal unter diesem Label sich beschwert. Und da gab es eine Löschquote von, ich glaube, was war es, 89%. Also jedenfalls eine sehr hohe. Und das ist diese Studie oder diesen Versuchsaufbau, das ist im Wesentlichen das, worauf Heiko Maas sich fortwährend zur Begründung seines Gesetzes bezieht. Es gibt also Forderungen, man solle doch erstmal einen stärkeren empirischen Unterbau für die ganze Geschichte sich verschaffen. Und da wird halt gesagt, wir haben doch hier schon alles, das ist doch gar kein Problem.
Also ich muss dazu sagen, das ist... Die betroffenen sozialen Netzwerke sind davon ziemlich angenervt, muss man einfach sagen. Also ich habe vor kurzem mit Google-Vertretern gesprochen darüber. Die sagen auch, also das kann doch nicht wahr sein, dass es so ein einschneidendes Gesetzesvorhaben gibt, basierend auf dieser Minimalempirie und sie bezweifeln auch noch total die Erhebungsmethode an. Also Google ist damit überhaupt nicht einverstanden und Facebook ja sowieso nicht, weil Facebook ja noch mehr betroffen ist als Google. Aber bei Google muss man immer dazu sagen, dass haben viele nicht so im Griff, im Blick. Google betreibt eigentlich ein fast genauso großes soziales Netzwerk wie Facebook, nämlich YouTube. Also und was an YouTube als teilweise auch rechtswidrigen Kommentaren abgesetzt wird. Und um die geht es hier ja auch. Die wurden hier ja auch geprüft. Das ist schon teilweise hammerhart.
Ich habe jetzt hier gerade mal eine Frage an dich. Wir haben jetzt hier einen Kommentar nämlich auch gerade bei YouTube reingekriegt. Heiko Maas ins Gas. Das ist doch eigentlich ein Kommentar, den man sperren müsste.
Ich bin juristischer Leiter.
Aber das ist jetzt gerade das, was du... wir haben es sofort gesehen. Ich meine, er hat einen Smiley dahinter gesetzt, aber eigentlich ist es doch...
Ja, das Smiley wird ihn nicht retten, lieber... Wie heißt der?
Herb Derb
940. Das ist weder witzig noch irgendwie lustig, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit relativ eindeutig strafbar. Und auch wirklich überhaupt nicht komisch. Also,
und jetzt haben wir es gelöscht.
Und da ging er.
Genau,
ja, da haben wir nämlich auch schon eines der Probleme. Ja, jetzt ist es gelöscht, was jetzt nicht als Vorwurf an denjenigen, der es gelöscht hat, zu meinen ist. Aber es ist weg. Ja, und man könnte, wollte man eine Strafanzeige stellen, hätte man es, kann man es, wird man es jetzt wahrscheinlich nicht mehr können.
Nee, wir hätten einen Screenshot machen müssen.
Ja.
Wir hätten vorher einen Screenshot fertigen müssen, um das nachzuweisen.
Und
dass
YouTube müsste die IP-Adresse rausgeben? Oder?
Das müsste YouTube tun, ja. Also wenn eine Strafverfolgungsbehörde anklopft, dann müsste YouTube das tun.
Ja. Ob sie es immer tun und ob es besonders auch Facebook es immer tut, ist nochmal eine andere Frage. Da bekommt man sehr, sehr unterschiedliche Antworten. Ja. Nee, eigentlich bekommt man relativ eindeutige Antworten von Strafverfolgungsbehörden, nämlich, dass sie sich damit sehr schwer tun.
Ja, und dann, aber da sagt YouTube, sagt Facebook wiederum, und um die geht es, ich habe hier gerade die Stellungnahme von Facebook, die dieser Tage zu dem NetzDG nochmal überraschenderweise nachgelegt haben, nämlich eine 11-seitige ausführliche Erklärung, was sie alle schlimm finden an dem Gesetzentwurf. Die sagen halt, zum Beispiel, von 600 Ermittlungsverfahren der zuständigen Berliner Stellen im Jahr 2015 haben nur 22% der Fälle zur Verurteilung geführt. Erstens sagen sie, das meiste, was per Strafanzeige moniert wird, ist eigentlich in Wirklichkeit gar nicht rechtswidrig. Das ist das eine. Und das andere, sie sagen, die Strafverfolgungsbehörden sollen sich nicht so haben. Wir haben ein Portal eingerichtet, das heißt Records, an das sich Strafverfolgungsbehörden wenden können. Und dort hilft YouTube und gibt Auskünfte, hilft Facebook und gibt Auskünfte. Die sagen aber, es gibt sehr wenige Anfragen. Was wir aber von Ermittlungsbehörden sehr oft hören, ist eben, wir fragen sehr wohl an, aber die weigern sich einfach, IP-Adressen rauszugeben. Mhm. Und nur über die IP-Adresse kommst du eben wirklich an den echten Nutzer unter Umständen. Zumindest dann, wenn es sich um semi-anonyme Accounts handelt, also um Accounts mit nicht echten Namen. Da kommt man dann von außen eben nicht mehr weiter, dann muss Facebook von innen gucken. Mhm.
Mhm. Also da sieht man natürlich auch mal, wie solche Zahlen fragwürdig sind. Ja? Wenn da steht irgendwie, es gab 600 eingeleitete Ermittlungen und davon führten 20 zum Ergebnis, kann das auch heißen, dass 580 eingestellt wurden, weil die zum Beispiel die IP-Adresse nicht hatten. Mhm. Ja, das heißt mitnichten, dass das alles als nicht strafbar bewertet wurde.
Ja, weil der Einstellungsgrund ja nicht drin steht. Ne?
Genau.
Ja.
Und das ist auch so ein bisschen eines dieser Probleme, wobei ich auch sagen muss, dass wahnsinnig viele Fälle, von denen ich persönlich lese, die von Leuten eindeutig als, sagen wir mal, Volksverhetzung oder auch Beleidigung gekennzeichnet sind, das in Wirklichkeit nicht sind. Hm. Ja, das ist, ich glaube, man neigt als Laie sehr leicht dazu, eine Volksverhetzung anzunehmen, weil es ein wahnsinnig komplizierter Paragraph ist. Und dann vielleicht auch eine Strafanzeige zu stellen, wo der Jurist sagt, es hat überhaupt keine Aussicht auf Erfolg.
Du weißt ja immer wieder darauf hin, und das muss man hier nochmal klar sagen, weil das Schlimme, das eigentlich Furchtbare an dem ganzen Gesetzgebungsverfahren ist, dass da auch noch von Seiten des BMJ, also des Justizministeriums und von Herrn Maas ständig Nebelkerzen geworfen werden. Es werden alle Begriffe vermischt. Zum Beispiel taucht auch immer wieder der Begriff Fake News auf. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, gegen Fake News kann dieser Gesetzentwurf überhaupt nicht helfen. Dann taucht der Begriff Hate Speech auf oder im Deutschen eben Hassrede. Aber Hassrede ist kein justiziabler Begriff. Hassrede subsumiert etwas völlig anderes und ist direkt aus dem Amerikanischen übertragen. Der Gesetzentwurf gibt vor, gegen Hassrede zu sein. Aber es wäre schlimm, wenn das so wäre. Er ist es nicht. Es geht hier um strafbare Inhalte. Aber wenn es um Hassrede gehen würde, dann wäre wirklich ganz massiv meinungsfreiheitseinschränkend, was ja sowieso schon zur Genüge ist. Ja. Weil Hassrede muss nicht strafbar sein. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wenn sogar das BMJ diese Begriffe ständig vermischt und Strafbarkeit mit Hassrede in Zusammenhang stellt, dann weiß ich auch nicht mehr. Also echt.
Ist das nicht hilfreich? Nee, ja. Eine meiner Jobs ist es, Manet mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Gegend zu ziehen und zu sagen, Hass ist nicht strafbar. Ja, ich darf hassen, wen ich will. Und Hass ist auch, es kann verboten sein als Äußerung und so weiter, aber erstmal darf ich hassen, wen ich will. Ich kann das einfach machen.
Aber übrigens auch,
das ist nicht strafbar.
Das zieht sich so durch. Ne? Hier, Entschuldigung, ja, die Zusammenfassung der
Hassbeiträge, ja, schon eine Überschrift.
Die Zusammenfassung der Studie von Jugendschutznet. Ne? Auch hier wird wieder Hate Speech, Hassrede und strafbare Inhalte total miteinander vermengt, meiner Ansicht nach, sodass derjenige, der nicht hundertprozentig im Thema ist, das überhaupt nicht mehr auseinanderhalten kann, um was es hier eigentlich geht.
Und das ist ja einer der Vorwürfe, dass nur zwei Straftatbestände tatsächlich dort untersucht wurden und der Rest halt unter, naja, unliebsame Meinung wahrscheinlich gefallen ist.
Jörg hat sich das genau angeguckt.
Ja. Also das... es hat sich ein Juraprofessor, ein relativ bekannter, auch im
Marc
Liesching, hat sich per Informationsfreiheitsgesetz Zugang verschafft zu Informationen über diese Studie, die dem Justizministerium vorliegen. Und eine Auskunft war halt, wobei das steht drin, muss man fairerweise sagen, dass sie das nur für zwei Delikte geprüft haben. Und in diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz geht es aber um wie viel? 25, glaube ich, insgesamt?
23?
Ja, jedenfalls also so ungefähr so um den Dreh, also über 20. Das heißt also, wir haben überhaupt keine validen Zahlen darüber, wie jetzt zum Beispiel im Bereich der Beleidigung oder im Bereich von Terrorismus oder sonst irgendwas die Löschquoten sind, weil das sind ja sehr.
Weißt du, was die beiden Delikte waren?
Mit ja. Sicherheit Volksverhetzung, nehme ich auch. Volksverhetzung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.
Mhm. Genau, also das erste ein super kompliziertes Delikt, was auch für Juristen ganz schwer ist, Volksverhetzung zu subsumieren ist, und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, also Hakenkreuz und Ähnliches, nicht so leicht, wie es vermeintlich klingt, weil es zum Beispiel auch in einem historischen Kontext verwendet wird. Da gibt es so eine Sozialadäquanz-Abwägung, die immer zu machen ist. Also jetzt auch nicht so leicht. Also nicht jedes Hakenkreuz, was ich darstelle auf Facebook oder so, ist deswegen automatisch verboten. Mhm. Also sehr, sehr kompliziert, aber vor allem Volksverhetzung ist, und das sagte eben dieser Lisching auch, ist ein Paragraph, der Richterrecht ist, der ist wahnsinnig kompliziert.
Kannst du nochmal erklären, was heißt das Richterrecht?
Richterrecht heißt also, es gibt eine relativ komplizierte Formulierung des Gesetzes schon, die ist relativ lang und jedes Wort darin ist nochmal per diversesten Gerichtsurteilen nochmal untermalt, wie das jetzt gerade zu deuten ist. Und da sagt Lisching zu Recht, und da bin ich auch hundertprozentig bei dem, das kann zumindest ein Laie nicht rechtssicher definieren, was darunter fällt. Das würde ich mir auch übrigens nicht zutrauen. Ich bin jetzt Volljurist, aber ich bin kein Strafrechtler. Und also das wäre für mich auch schwierig. Ja? Und wenn ich da irgendwie einen Studenten hinsetze, der wird das nicht können.
Und dann,
also ganz klar. Und hier war es tatsächlich, in einem Satz noch, war es tatsächlich so, dass eben festgestellt wurde, oder dass die Auskunft auf diese Anfrage war halt tatsächlich, das Jugendschutznetz da Laien hingesetzt hat, die das bewertet haben. Ne? Es gab wohl bei ein paar Härtefällen, gab es angeblich einen Volljuristen, der mal drüber geguckt hat. Ansonsten war das aber eine Bewertung von Laien. Und das kann nicht sein, das ist nicht valide. Mhm. Also das ist für mich ehrlich gesagt ein mittlerer Skandal.
Mhm. Sind die konkreten Delikte denn irgendwie gescreenshottet worden, erfasst worden? Hat er die abgefragt? Weißt du das?
Es war die Anfrage war, ob dem Justizministerium bekannt ist. Die Antwort war nein. Aber ob die jetzt noch bei Jugendschutznetz liegen oder nicht.
Ja, werden sie sicher. Die werden das ja dokumentiert
haben. Das weiß ich nicht. Also ich habe dann gestern noch mal an Jugendschutznetz eine Auskunft eine Frage geschickt, und zwar nämlich die, weil hier das in den Unterlagen völlig fehlte, wie denn das Ergebnis bei den Staatsanwaltschaften ist. Also ich war eigentlich ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass wenn sie Postings als eindeutig rechtswidrig, als eindeutig strafbar bewerten, dass sie dann da auch Strafantrag stellen, und bekommen jetzt heute die für mich relativ ehrlich gesagt erschreckende Meinung, dass sie das gar nicht gemacht haben. Also die Stellungnahme ist, Jugendschutz hat im Rahmen des Monitorings keine Straftaten zur Anzeige gebracht. Nach Abschluss waren irgendwie alle Sachen entfernt, sodass keine weiteren Maßnahmen für erforderlich gehalten wurden.
So, und jetzt sind wir genau an dem Punkt, um den es geht beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was meine Hauptkritik ist. Es geht hier dieses Gesetz soll die Strafverfolgung, beziehungsweise soll die Strafverfolgung erschweren, indem vorher gelöscht wird von den Plattformen.
Ja, sie soll sie nicht erschweren.
Naja, also wird sie erschweren. Genau, was dabei herauskommt. Ne?
Absicht ist das, glaube ich, nicht.
Also es geht in dem Gesetz nicht um die Ermittlung von Tätern und von Delikten, sondern es geht in dem Gesetz ums Ausblenden von Inhalten auf den Netzwerken selbst. Und es wird insofern dadurch die Strafverfolgung schon erschwert, indirekt, weil dieses Gesetz natürlich dafür sorgen wird, dass auf die Strafverfolgungsbehörden, weil nämlich die Inhalte gleich verschwinden, weniger Arbeit zukommt und dass deswegen die Strafverfolgungsbehörden auch weniger zu tun haben werden. Das ist natürlich ein Nebeneffekt. Aber meine Forderung wäre halt genau das Gegenteil, nämlich nicht das Verlagern auf die Plattformen selbst von Strafverfolgung, wie es hier passiert, sondern dass man stattdessen... Das Problem ist seit Hate Speech auf Plattformen und strafbare Inhalte auf Plattformen ist seit mehreren Jahren bekannt, und man hätte schon lange viel mehr dafür tun können, die Strafverfolgungsbehörden dahingehend zu sensibilisieren, um den Apparat auszubauen und umzubauen, dass man da besser vorgehen kann in Netzwerken. Mhm. Aber es ist nichts passiert. Ich glaube, dass Facebook schon, dass viele der Anfragen, die von Strafverfolgungsbehörden kommen, von irgendwelchen Polizeidienststellen, dass sie so blöd formuliert sind, dass Facebook sich auf die Hinterbeine stellen kann und sagen, nö, dann kriegt ihr keine IP-Adresse, weil die eben gar nicht wissen, wie man solche Anfragen stellt. Und so. Und dann wird halt noch unheimlich viel schon vor der ersten Anfrage eingestellt, ne? Weil eben da die Bewertung die Bewertungen auch unzureichend
laufen. Aber genauso versucht Facebook das ja auch abzuwenden. Sie sagen, eigentlich darf es nicht auf das Privatunternehmen abgewälzt werden, sondern der Staat muss mehr einrichten. Und auch der Bitkom hat schon Ähnliches gefordert. Mhm. Der sagt, es sollte eigentlich spezialisierte Teams in den zuständigen Behörden geben, speziell geschulte Polizisten oder quasi digitale Streetworker, haben sie es genannt. Die dafür sorgen, dass rechtswidrige Äußerungen auch online Konsequenzen haben. Mhm. Weil das ja die Grundfrage ist, ne? Muss es die Plattform regeln oder muss es der Staat regeln, der das in seinem Hoheitsgebiet so nicht tolerieren möchte?
Ja, ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Natürlich, wir haben eine funktionierende Regelung, die kann Jörg besser erklären als ich. Wir haben zumindest die Haftung ab Kenntnis. Das ist im Telemediengesetz geregelt, wenn mich alles täuscht, Paragraph 10.
Ne? Sehr gut.
Das ist geregelt, wenn eine Plattform in strafbare Inhalte zur Kenntnis bekommt, ne? Also wenn man sie darauf hinweist, etwa über ein Meldesystem, dann müssen sie aktiv werden und müssen das löschen. Und da kann Facebook sich nicht darauf zurückziehen und sagen, ja, aber es geht ja hier nicht um deutsches Strafrecht, sondern es geht um unsere Gemeinschaftsstandards. Nee, es geht um deutsches Strafrecht. Das ist ja das, was sie oft tun nach wie vor. Und das reicht im Grunde genommen. Das reicht schon. Facebook sagt, übrigens in der ganz aktuellen Stellungnahme machen sie noch einen weiteren Vorschlag. Sie sind natürlich, wie Unternehmen immer so sind, gerade US-Konzerne, die feiern natürlich die regulierte Selbstregulierung, so wie es im deutschen Medienbereich sowieso gang und gäbe ist, dass es Selbstregulierungsorganisationen gibt. Im Fernsehbereich die FSM, in unserem Bereich auch im Fernsehbereich ist es die FSK, bei uns ist es die FSM. Ne, freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Anbieter, der Facebook auch sehr, sehr eng verbandelt ist mittlerweile, die auch für Facebook sehr viel arbeiten. Und Facebook möchte jetzt noch einen Schritt weitergehen, schlagen die da drin vor und sagen, wie wäre es, wenn wir eine übergeordnete, staatlich kontrollierte Organisation vorschalten zur Prüfung von monierten Beiträgen, die dann für uns rechtsverbindlich, halbwegs rechtsverbindlich entscheiden, das ist strafbar oder nicht, die also solche Beiträge sichten. Und dann löschen wir sofort. Ohne weitere Prüfung. Damit haben wir überhaupt kein Problem, wenn das juristisch geprüft wird, wenn der Staat das für uns tut.
Gut, aber wir haben eine relativ klare andere Gesetzeslage. Nämlich Facebook muss das prüfen und Facebook muss es dann runternehmen, sonst haftet Facebook. Das Problem ist, ich sehe die Fragen, dass die Haftung von Facebook ist in Deutschland nie durchgezogen worden. Ja, also wenn wir jetzt als Heise, wir haben ja natürlich durch das Forum auch eine ganze Menge Erfahrungen mit solchen Anfragen. Ich mache das seit 15 Jahren. Ja, da landen die ganzen Sachen bei mir, die halt die Kollegen nicht als eindeutig erklären. Also insofern wäre ich wahrscheinlich ein sehr qualifizierter Facebook-Löscher.
Aber wahrscheinlich zu teuer,
das kann gut sein. Und ehrlich gesagt hätte ich auch bei Facebook überhaupt keine Lust auf den Job. Aber das ist natürlich so, das kommt zu uns und dann sagt jemand hier, ihr habt mein Recht verletzt, löscht das bitte. So, und dann stehst du da. Und musst dir überlegen, insofern hast du dann eine Richterrolle, die hat Facebook jetzt auch, hast eine Richterrolle und musst dir überlegen, willst du das aufrechterhalten oder willst du das löschen? Und das ist super schwer. Ja, das ist, natürlich gibt es so eindeutige Fälle, klare Beleidigungen oder so, die erkennt sicherlich auch ein Laie, veröffentlichte persönliche Daten zum Beispiel, solche Geschichten. Das Beispiel, was ich da immer nenne, sind aber zum Beispiel falsche Tatsachenbehauptungen. Also es gibt so ein Beispiel, was wir mal hatten, da kam eine Firma zu uns und hat gesagt, hier ist bei euch was im Forum, da steht drin, unsere Kabel seien defekt. So, und wir stehen jetzt drin und müssen gucken, ob der Recht hat mit der Behauptung, alle Kabel dieses Unternehmens seien defekt. Ja, das können wir natürlich überhaupt nicht tun. Wie sollten wir das tun? Und dann, das kann sein, dass die das sind. Ich nehme an, der User hat das nicht aus Spaß aufgeschrieben. Nichtsdestotrotz haben wir als Unternehmen überhaupt keine andere Chance, als das Ding dann zu löschen, weil wir es nicht nachweisen können. Und wenn wir es stehen lassen, dann würden wir dafür haften wie für einen eigenen Artikel. Mhm. Ja, also das heißt, wir würden wahrscheinlich jedes Verfahren verlieren.
Ja, aber es geht da wohlgemerkt, es geht immer um konkrete Rechtsverletzungen.
Genau. Nichtsdestotrotz finde ich das Verfahren, und da unterscheide ich mich, glaube ich, von den meisten der Kritiker, finde ich das Verfahren trotzdem in Ordnung. Weil wir müssen nämlich zwei Sachen unterscheiden. Ich bin da voll bei dir, dass sie der Strafverfolgung zugeführt werden müssen. Aber es geht natürlich auch darum, irgendwelche hardcore beleidigenden Inhalten, die Menschen schädigen, die Menschen traumatisieren, auch erstmal runterzunehmen. Klar, ne? Das muss, das eine schließt das andere nicht aus, nur, und da bin ich dann voll bei euch auch, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist ähnlich so ein bisschen wie damals die Zensursula-Geschichte, also mit gegen Kinderpornos. Da hat man auch nicht sich darum kümmern wollen, die Inhalte runterzunehmen und die zu verfolgen, sondern man hat ein Mäntelchen davor gelegt. Mhm. Ja, und so ähnlich ist das jetzt auch. Es wird abgeschaltet und dann, wenn man das hier macht, der Jugendschutz dann nicht mal mehr verfolgt. Und das regt mich echt auf.
Mhm. Also vielleicht auch noch, um unsere Zuschauer hier zu Wort kommen zu lassen. Christoph Ellen hat auch gefragt, ne, woran erkennt man Satire, Polemik oder zynische Kommentare und wie soll das soziale Netzwerk das binnen 24 Stunden prüfen können? Da ist ja auch die Kritik von Facebook, dass diese Zeiträume viel zu kurz sind und die Strafen viel zu hoch, wenn man dem dann nicht nachkommt.
Also Facebook... Ein wesentlicher Kritikpunkt hier drin, und das kann ich total nachvollziehen, Facebook moniert halt sehr, dass dieses ganze Gesetz dermaßen unbestimmt ist und macht das an vielen Begriffen fest. Und ein Begriff ist, das sind diese 24 Stunden, offensichtlich rechtswidrig und rechtswidrig. Also offensichtlich rechtswidrige Beiträge sollen schneller verschwinden als rechtswidrige Beiträge. Also Beiträge, die dann nicht irgendwie auf der Kippe sind, wie von denen Jörg gerade geredet hat, sondern wirklich, wo jemand, keine Ahnung, was weiß ich, was kann das sein, einen Mordaufruf.
Ja, das, was wir eben hatten, fand ich relativ.
Mit dem Gas. Schickt ihn den ins Gas oder irgendwie sowas. Ja. Das wäre offensichtlich rechtswidrig. Wahrscheinlich schon, nach dem Gesetz. Aber Facebook sagt halt, das müssen wir in jedem Einzelfall entscheiden, was ist offensichtlich rechtswidrig und was ist rechtswidrig. Natürlich. Das können wir nicht. Nein. Und das ist vollkommen richtig.
Obwohl es auch die Kritik gibt, dass sie es nicht wollen, weil sie halt jetzt gerade sehr günstige Mitarbeiter haben. Diese Avato-Mitarbeiter werden nicht so viel kosten wie ein Volljurist, den man da hinsetzt oder mehrere Volljuristen. Du hast ja auch Zahlen über die Mitarbeiter, wie viel sie jetzt einstellen wollen oder überhaupt haben.
Im Moment sind es wohl in Deutschland 600 Prüfer bei Avato und soll bis Jahresende 2017 auf 700 ausgebaut werden und insgesamt weltweit auf 4.500 Prüfer.
Na, und das wird sich natürlich schon addieren, wenn man da viel mehr Volljuristen anstellen müsste, um dem gerecht zu werden. Also da guckt Facebook ganz genau aufs Geld und sie wollen sich halt nur an ihre Community-Standards halten.
Ja, genau, das ist ja das kommt ja erschwerend hinzu, ne? Die sich nicht decken mit deutschem Recht. Das hat ja Jugendschutznet ganz richtig dargestellt. Es ist ja auch ein Punkt im Fazit. Sie haben sich auch die Gemeinschaftsstandards angeguckt und die decken sich halt nicht mit deutschem Recht. Und eine Forderung von Jugendschutznet ist halt, dass die Gemeinschaftsstandard sich eben endlich anpassen sollen an deutsches Recht, an deutsches Strafrecht.
Vielleicht können wir jetzt noch den Wortbeitrag dazu nehmen.
Also hier, um das nochmal kurz die Frage zu beantworten, woran erkennt man Satire, Polemik oder zynische Kommentare? Das erkennt man, wenn man sich jahrelang damit beschäftigt hat, die gesamte Rechtsprechung kennt und ein Fachmann in dem Bereich ist. Und selbst dann kann es sein, dass man durch wie viele Instanzen, 1, 2, 3, 4 Instanzen bis zum Bundesverfassungsgericht kommt, um zu gucken, ob zum Beispiel sowas wie All Corps are Bastards eine Beleidigung ist oder alle Soldaten sind Mörder oder sonst ähnliche Geschichten, die alles andere als klar sind.
Oder der Fall Böhmermann, wo über...
Genau, ich wollte gerade sagen, ne, hast du auch gelesen?
Ja, ich glaube, knapp 50 Seiten dieser Witz erklärt oder das Gedicht erklärt wird.
Da hat ja das Gericht ein ganz seltsames Urteil gesprochen, in dem sie es teilweise verbunden haben. Nee, aber Liesching hat ja, der Professor Liesching, auf den du vorhin zitiert hast, hat ja genau Böhmermann als Beispiel genommen. Mhm. Ne? Was wäre denn, wenn das Böhmermann-Gedicht jetzt und dann noch in welchem Kontext veröffentlicht würde, auf Facebook oder wo auch immer, wie soll Facebook sowas entscheiden? Ist es Satire, was ist Satire, was ist nicht Satire? Das kommt ja auch noch dazu. Ne?
Ja, die hatten ja hier den anderen Fall, da habe ich mich ein bisschen mit denen drüber gestritten, bei dem Wort Rapefugees. Mhm. Ja, also ich finde das Wort absolut widerlich und das ist zum Beispiel, da unterscheiden sich auf jeden Fall ein Verstoß meiner Ansicht nach gegen die Nutzungsbestimmung von Facebook, weil ganz klar rassistisch und verurteilend. Aber die Frage ist halt, ist das volksverhetzend, ist das beleidigend, ist das strafbar? Mhm. Und man kann da sehr wohl sagen, also Sie sagen, die hätten das nicht als, das steht hier glaube ich oben, Sie sagen, sie hätten das nur als Suchbegriff benutzt und anhand dessen ganze Beiträge, aber darauf kommt es auch gar nicht an, also das ist jetzt nur das Beispiel. Ja? Und da hat zum Beispiel dann tatsächlich die Staatsanwaltschaft Leipzig oder
ich glaube Dresden.
Völlig überraschenderweise gesagt, das ist nicht strafbar, weil es kann eben auch bedeuten, Flüchtlinge, die vergewaltigen, sind hier nicht willkommen. Mhm. Und das zeigt so ein bisschen diese Problematik auf, dass es wirklich nicht so leicht zu erkennen ist.
Ich lese es nochmal wörtlich vor, wo Sie die Vorgehensweise bei Facebook beschrieben haben, Jugendschutznet. Die Verstöße wurden händisch mittels Schlagworten, zum Beispiel Refugee, oder Heil Hitler, über die Suchfunktion des Dienstes recherchiert. Zudem erfolgte eine Sichtung des öffentlich einsehbaren Umfelds anschlägiger User. Das war's. Mehr haben sie nicht gemacht.
Ja, und das nicht zur Strafanzeige gebracht. Mhm. Das finde ich ja wirklich nach wie vor das Größte.
Also es geht hier weiter. Nochmal, Jugendschutznetz meldete Hassbotschaften, die gegen § 130 Volksverhetzung, Holocaustleugnung und 136a Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verstießen, sowie Inhalte, die als jugendgefährdend einzustufen wären. Ne? Also sie haben ihrer Ansicht nach eindeutige strafrechtlich relevante Inhalte geliefert und haben sie aber nicht gleichzeitig zur Strafanzeige gebracht. Haben sie identifiziert und nicht zur Strafanzeige gebracht. Müssen sie ja nicht, sind ja nicht verpflichtet.
Nein, sie sind nicht verpflichtet, aber das zeigt natürlich den ganzen Irrsinn dieses Gesetzes. Ja, ich lasse ganz klar von mir erkannte strafrechtliche Inhalte ungesühnt und hänge einfach nur ein Mäntelchen davor. Hm. Wir brauchen beides, um das nochmal klarzustellen. Ja. Das muss gelöscht werden. Das sieht allerdings, das hattest du vorhin, glaube ich, anders dargestellt. Wenn ich mich richtig erinnere, sieht das Gesetz tatsächlich vor, dass Sachen, die gemeldet sind, dann auch dokumentiert werden müssen für den Fall, dass eine Strafanzeige erfolgt. Also das sie sind da nicht einfach weg.
Okay, ja.
Das muss man, glaube ich, fairerweise dazu
das
sagen.
Das heißt also, da müssen wir auch nochmal bei den Begriffen unterscheiden, das wäre dann eine Sperre, keine Löschung.
Ne? Ich glaube, die löschen gar nicht, soweit ich weiß. Also ich meine,
Facebook löscht ja eh nichts.
Das hätten sie zumindest in diesem Würzburg, ich war in diesem Würzburger Verfahren.
Die sperren teilweise nur für bestimmte
Länder.
Auch. Länder, genau.
Ja. Stimmt, ja.
Volksverhetzende Sachen nur für bestimmte Länder. Du wolltest aber auf eine Frage oder auf einen Kommentar noch eingehen, ne?
Wir sind ja gerade bei so ein paar Beispielen, da passt das ja ganz gut. Was ist, wenn einer in Facebook Frau Merkel oder einen anderen Menschen umbringen möchte, ist das ernst zu nehmen, von Manuela Kinas? Ja, auch schwierig, ja. Also kann es sein. Ja, also auch da ist der Zusammenhang. Also wahrscheinlich nicht jede Formulierung. Das macht das, wie gesagt, so kompliziert. Ja. Ich kann natürlich sagen, ich wünsche, sie wäre tot. Ist völlig legal. Ja, ich dann so, bringt die jetzt endlich um. Ja, das wäre schon wieder ein Grenzfall. Oder ich gehe morgen hin und bringe sie um. Das wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit strafbar. Mhm. Ja. Und was war die andere Frage?
Dann können wir die wahrscheinlich machen. Schwingt halt die Frage mit, ob Facebook dagegen was machen müsste.
Wenn Facebook Kenntnis hat, muss Facebook das, wie alle anderen auch, wie wir auch und alle anderen Betreiber ja auch, entsprechend bewerten. Und wenn sie zu dem Ergebnis kommen, dass es strafbar sein könnte oder ist, dann müssten sie was tun. Und bei einem Mord müssten sie wahrscheinlich das sogar melden. Mhm. Wenn sie das als Aufruf zum Mord.
Und dann wäre ja sogar noch Gefahrenverzug. Ne?
Ja, dann
es ist ja schon passiert,
dass den Strafverfolgung auch noch weitere Möglichkeiten geben, nämlich dann direkt loszurennen und in die Wohnung zu gehen von dem Verdächtigen.
Es wurde ja schon ein Mord live übertragen.
Ja, und eine Vergewaltigung auch schon.
Ja. Da kommen wir vielleicht auch zu dem, was tatsächlich laut den Community Standards okay ist. Weil da geht Facebook tatsächlich, also da sind vor kurzem Dokumente durchgestochen worden. The Guardian hat es dann veröffentlicht. Und wenn es dann zum Beispiel um Kindesmissbrauch geht, dann darf der teilweise angezeigt werden, wenn man nicht sadistisch Kommentare darunter schreibt und um zum Beispiel der Täterverfolgung zu helfen. Aber es ist zum Beispiel auch akzeptiert als Kindesmissbrauch oder Abuse ist ja auch manchmal Schlagen, wenn zum Beispiel ein Video gezeigt wird, wo ein Kind getreten, geschlagen wird oder wo ein Kind auch gebissen wird. Hier heißt es biting through skin, burn, cut, wounds. Mhm. Das könnte alles bei Facebook erscheinen.
Nein. Accepted as child abuse. Es ist sehr merkwürdig formuliert.
As child abuse. Also das wird tatsächlich dann müsste gelöscht werden.
Sie akzeptieren den Sperrgrund.
Genau. So,
also.
Dann ja. Und andere Sachen würden aber halt nur gekennzeichnet als, dass es verstörend sein könnte.
Mhm. Ja, das ist ja diese Kategorie, die seit kurzem auch massiv ausgebaut wird. Ne? Man kriegt das ja jetzt öfter mal zu sehen. Willst du dieses Video wirklich sehen? Das könnte dich verstören.
Ja. Ne? Aber was hier drin steht, also das hat mich ja schon, ich bin echt einigermaßen hart im Nehmen, glaube ich. Die Sachen, die da drin stehen, haben mich schon teilweise irgendwie ziemlich verstört. Also wenn man sich so vorstellt, dass man den ganzen Tag damit konfrontiert ist, irgendwie Toddler-Smoking und solche Geschichten oder Ausdrücken. Man möchte es gar nicht. Im Einzelnen, auf YouTube ist es wahrscheinlich noch ein bisschen schlimmer.
Auf YouTube muss das schlimmer sein, ja. Muss es echt krass sein. Also ich will aber kein YouTube-Sichter sein.
Kalippo schreibt, wir brauchen einen Jura-Bot. Nee, das glaube ich überhaupt nicht, weil ich möchte gerne nach wie vor, dass das nicht von irgendwelchen Bots entschieden wird, sondern von Menschen.
Na, diese Community-Standards machen aber auf jeden Fall den Eindruck, als würden sie anhand der Inhalte, die sie so bekommen, langsam abhaken, was nicht in Ordnung ist und was okay ist und ja, würden sich nicht wirklich juristisch der Sache nähern. Ne?
Ja, und was auch immer sehr spannend ist, ist halt sind diese ganzen Begleitumstände. Ne? Also was die Süddeutsche jetzt da nochmal geschrieben hat, die haben ja auch teilweise diese Dokumente erhalten, sind halt die Zeitspanne, die haben. Ne? Das sind diese wenigen Sekunden, die sie haben, um so eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Ne? Also auch was strafrechtliche Relevanz angeht oder eben nicht Relevanz. Mhm. Das, ich meine, du hast dann irgendwie eine Stunde Zeit oder zwei Stunden, dir darüber Gedanken zu machen.
Nein, habe ich nicht.
Du?
Hab ich nicht, nee. Also könnte ich mir notfalls nehmen, aber entscheide sowas in 30 Sekunden.
Wenn du jetzt Kenntnis hast, von einem vermutmaßlich rechtswidrigen Beitrag.
Ja. Das ist ja ein Problem, was auch Capellino nochmal anspricht. Facebook wird in der Regel alles löschen, bei dem sie sich unsicher hinsichtlich der Legalität sind. Und je unqualifizierter die Mitarbeiter sind, desto größer wird die Unsicherheit. Und
auch die Bereitschaft zu löschen.
Genau, die Bereitschaft zu löschen. Und du hast schon gesagt, es kommt zum Overblocking. Mhm. Und das ist natürlich auch bei uns passiert.
Ich hoffe nicht so häufig, aber natürlich, klar. Also ich hab da so eine persönliche, ähnlich hier wie Facebook, so eine persönliche Liste. Ich gucke mir es an, ich überlege mir, ist der Beitrag schützbar? Das ist für mich ein wichtiges Kriterium. Ist es für uns wichtig und interessant, den Beitrag drin zu haben? Ist es ein Beitrag zur Meinungsäußerung zum Beispiel, insbesondere auch bei einer langen Geschichte? Und dann überlege ich mir, ist der Beitrag erhaltenswert? Das ist natürlich auch eine Scheißwertung, klar. Aber irgendeine Wertung müssen wir ja machen. Ja? Und je erhaltenswerter mir der Beitrag erscheint, desto größer ist meine Bereitschaft, ihn zu behalten und notfalls zum Beispiel den Autor anzuschreiben und zu sagen, hör mal, über das bist du zum Beispiel bereit, uns eine eidesstattliche Versicherung zu geben und uns das zu bestätigen, was du geschrieben hast, sodass wir ein Verfahren gegebenenfalls gewinnen würden. Aber das kann man natürlich nicht bei jedem Beitrag machen. Und die meisten Beiträge sind auch nicht erhaltenswert. Wenn da einfach nur drin steht, du Arsch. Oder hier dieser Scheiß, der hier drin stand.
Naja, Facebook sagt halt auch, das sagt eigentlich nur Facebook, das sagt jeder, der sich mit dem Gesetz oder der das Gesetz kritisiert auf der Ebene. Es wird zum Overblocking kommen. Facebook sagt selbst, auch wir werden overblocken müssen. Wir können gar nicht anders, weil wir, da steht halt ein wenn systemisches Versagen bei unserem Beschwerdemanagement und beim Blocken, beim Sperren festgestellt wird, dann wird Bußgeld verhängt gegen uns. Und das müssen wir natürlich um jeden Preis verhindern. Und gerade wenn als Menetekel da steht, 50 Millionen Euro Bußgeld Maximum, das ist schon ordentlich, auch für Facebook, keine lebensbedrohliche Summe, aber halt schon eine ordentlichere Summe, die sie nicht zahlen wollen. Und deswegen werden wir unser Personal so anweisen müssen. Im Zweifel war es früher so, im Zweifel lass mal stehen und gucken, ob noch mehr Beschwerden kommen. Jetzt im Zweifel lösch erstmal. Ja. Ne? So, das wird diese Wende wird kommen dann, wenn sich das Gesetz, auch kommt.
Naja, aber das ist ja auch nochmal eine Frage, oder die habe ich auch über diese Sendung, über die Sendungsmeldung gestellt. Also ist das Netzwerkdurchsetzungsgesetz eigentlich vor dem Aus? Mhm. Denn die Bundestagswahl naht. Ja. Am 24. September wird gewählt und die letzte ordentliche Sitzung war eigentlich für den 30. Juni geplant. Jetzt vor kurzem wurde nochmal festgelegt, dass am 4. und 5. September der Bundestag nochmal zusammenkommt. Aber da ist eigentlich nicht zu erwarten, dass sie noch irgendwas beschließen, sondern das wird wahrscheinlich für verkappte Wahlkampfreden zu irgendeinem Antrag genutzt.
Also das wird spannend. Morgen geht das Gesetz zur Beratung wohl nochmal in den Bundesrat. Morgen am 2. Juni. Dann geht es noch, glaube ich, nochmal in den Rechtsausschuss, so wie ich das verstanden habe. Kurz vor der zweiten und dritten Lesung, die dann eventuell stattfindet Ende Juni in der Bundestagssitzung, wenn es denn so kommt. Und dann könnte es noch eine Chance geben, dass Maas das wirklich noch durchdrücken kann. Aber es gibt ja dann, glaube ich, auch noch zusätzlich noch eine Widerspruchsmöglichkeit der Europäischen Kommission, die auch Ende Juni dieses Zeitfenster läuft, offen ist für ein paar Tage. Also es gibt so viel Gegenwind gerade, wenn ich weiß nicht, ob
es gibt
sie,
halt diese Deklaration für die Meinungsfreiheit. Ich glaube, sie schaffen es nicht mehr und es gibt zu viel Gegenwind. Und ich vermute, dass die SPD, also ich schätze es gerade so ein, dass die SPD furchtbar Angst hat, aber auch die CDU vor Falschnachrichten, die ihre Politik betreffen. Und dass sie deshalb darauf reinfallen könnten, sie müssten das jetzt durch, durchdrücken, aber sie schaffen es wahrscheinlich zeitlich nicht. Also sie werden es vielleicht versuchen, aber ich glaube, sie schaffen es nicht.
Wettet jemand? Wettet jemand? Also ich wette dagegen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es durchgeht.
In dieser Legislaturperiode?
In dieser Legislaturperiode.
Und was wetten?
Flasche Sekt.
Flasche Sekt, dann kriege ich wieder irgendeinen Faber.
Weil man Heiko Maas nicht beschädigen wird, das ist der einzige Grund. Es ist ein schlechtes Gesetz, es ist schlecht begründet, es ist inhaltlich schlecht, es erfolgt, es ist nicht, es hat ein paar Sachen, die kann man machen, Ansprechpartner benennen zum Beispiel, die sind sinnvoll, aber es geht in die falsche Richtung, weil es eben nicht die Strafverfolgung fördert. Ich bin mir aber absolut sicher, dass es durchkommt, und zwar aus PR-Gründen, einfach nur aus PR-Gründen. Ich hatte irgendjemand von Bitkom hatte heute einen schönen Tweet geschrieben, irgendwie jede Legislaturperiode hat eine ganz katastrophale netzpolitische Entscheidung. Das war irgendwie Leistungsschutzrecht, Vorratsdatenspeicherung,
Zensursula.
Und wir haben jetzt diese Geschichte und ich fürchte leider, dass der Widerstand, ich habe noch nie erlebt, dass der Widerstand so groß ist und so von so unterschiedlichen Gruppen, die sich alle zusammengetan haben. Ich gehörte da auch zu den Unterzeichnern von dieser Deklaration. Nur das ist denen scheißegal.
Also etwas, was für deine These spricht, dass, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, ist, dass es gibt ja eine Geschichte dieses Gesetzes. Die Geschichte ist, dass Maas und Billen, also sein Staatssekretär, ständig auf Facebook zugegangen sind und auch auf YouTube und auf Google und immer wieder gesagt haben, mach doch mal was. Ja. Und die immer was versprochen haben. Dann wurde diese Taskforce gegründet, aber hat sich herausgestellt, dass das alles ziemlich unwirksam ist und dass das alles bla bla ist und dass Facebook eben nicht so viel macht, wie sie versprochen haben. Und ich glaube, das hat Maas auch wirklich persönlich verletzt.
Maas,
also ich glaube, der
persönlich
hat sich echt angegriffen.
Ja, auch weil von den ganzen Hasskommentaren.
Genau. Aber nicht nur das, sondern aus wahlkampftechnischen Gründen wirst du halt nicht versuchen, was du ja gesagt hast, diesen Minister abzusägen, weil das würde natürlich die SPD noch stärker beschädigen, die ja gerade eh nicht so gut dastehen. Unser Kollege Martin Holland hat noch was geschrieben, weil der hatte sich nämlich vor allem mit diesen Leaks von The Guardian beschäftigt und er hat das nochmal klargestellt hier im Chat. Ja, also Facebook akzeptiert diese dargestellten Dinge, die ich vorgelesen habe, tatsächlich als unter diesem Wort Child Abuse, aber das wird eben nicht gelöscht, sondern höchstens als disturbing markiert. Und was hat er noch geschrieben? We do not action photos of child abuse. We remove imagery. Also wir entfernen diese Bilder von. Entschuldigung, jetzt kommen mir die ganzen.
Hier kommen die ganzen Vorschläge, welche Champagnerflaschen wir.
Sehr gut.
Wir entfernen diese Bilder des Kindesmissbrauchs eben nur dann, wenn Sadismus da mit präsentiert wird oder auch ein Feiern dieses Missbrauchs. Mhm.
Was natürlich in keiner Weise mit dem deutschen Gesetz übereinstimmt.
Ja, das ist Strafe.
hallo Martin, er hat nochmal Huhu geschrieben.
Hallo Martin.
Ja,
und hallo Zuschauer. Ich glaube, wir müssen auch zum Ende kommen.
Genau, wir müssen auch zum Ende kommen. Aber das war eben auch die Frage. Naja, wird das Gesetz tatsächlich noch durchkommen?
Es wird durchkommen.
Ich denke nicht. Aber ja, deine Argumente waren gut, dass es wahrscheinlich noch durchgeprügelt wird.
Meine Argumente waren scheiße, dass es durchkommt.
Aber nein, aber ich glaube, dass es halt eben diese Person, Heiko Maas, darf nicht demontiert werden. Und das würde die ganze Kanzlerkandidatur von Martin Schulz, glaube ich, auch so stark beschädigen, weil der selber nicht so hell strahlt, dass er neben Heiko Maas, der ja auch so ein bisschen auf dieser Promi-Linie unterwegs ist mit seiner Freundin, ich könnte das nicht einfach so überstrahlen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort.
es ist ein trauriges Schlusswort, dass dieses Gesetz oder dieser Entwurf mit diesem unglaublich komischen Namen, Netzwerkdurchsetzungsgesetz, vermutlich gesetzt wird. Falls noch mal was passiert, werden wir uns hier in der Heise Show noch mal dazu treffen zu diesem Thema.
Ich habe mich ja sehr gefreut, dass ich mal zusammen mit Jörg eingeladen wurde. Wir arbeiten ziemlich viel zusammen und beraten uns öfter juristisch. Ich als Laie erstmal. Und waren aber noch nie zusammen in der Sendung. Ne?
Ich glaube doch.
Waren wir schon mal?
Ich glaube auch, dass ich schon mal zwischen euch saß und auch da ging es schon
um. Aber es war mir wieder ein Fest, Holger.
Sehr, sehr
da gut. Siehst du mal, wie wichtig mir das war.
Gut, ja, unsere Rechtsexperten
Den hier sehen Sie live, wie gerade eine langjährige Freundschaft beendet wurde.
Zerbricht. Du kannst das mit deinem Champagner dann wieder gut machen.
Ich stehe euch nicht im Weg.
Wir sollten uns verabschieden.
Verfeindet euch, ja, wir sollten uns verabschieden, weil das sind jetzt hier die heiße Interne. So. Macht's gut, bis zur nächsten Woche.
Tschüss.